Ja, ich habe das Recht, jetzt innerhalb von 4 Wochen schon das zweite Mal einzuspringen aufgrund einer Quarantänepflicht. Und ich wünsche allen Betroffenen an dieser Stelle herzliche Genesungswünsche und trotz Quarantäne gesegnete und fröhliche Weihnachten. Denkt, diese Botschaft der Engel, die dringt auch in die Quarantäne hinein. Die reicht auch Gott sei Dank bis da und bis zu allen, die am Bildschirm zu Hause mit dabei sind. Ja, möchte dann anschließend aus Lukas 2 lesen. Übrigens, die Predigt hätte man auch ohne Quarantäne über den gleichen Text gehabt, habe ich erfahren. Ich muss allerdings, ich werde vor allem meine eigene Übersetzung lesen, ich muss da ein bisschen enttäuschen, bitte um Entschuldigung. Den Stahl, von dem wir zuerst und zuletzt gesungen haben, werden wir hier nicht finden. Und es gibt eine Handvoll Sachen, die wir im Text nicht finden. Aber das liegt ja, dass wir den Stahl nicht finden, das liegt ja nicht an der Übersetzung. Er steht in keiner Übersetzung meines Wissens. Ich habe noch keine Übersetzung angetroffen, dass dort vom Stahl die Rede ist. Aber es ist ja keine falsche Theologie deswegen, auch wenn wir vom Stahl ausgehen. Quirinius war übrigens auch nicht Statthalter, sondern Oberbefehlshaber. Das ist allerdings dann eine Frage der Übersetzung und der geschichtlichen Fakten. Problem ist, wenn diese Geschichten so verniedlicht werden, dass sie für Historiker und Theologen dann unglaubwürdig werden und dann tut man sie als Legenden ab. Aber wenn man sie genau nimmt, dann merkt man, wie sie historisch auch sehr, sehr, sehr glaubwürdig sind. Ich lese den Text aus Lukas 2. Ich möchte ab Vers 8 bis 14 darüber predigen. Ich lese ab Vers 4, damit wir den Zusammenhang haben. Wir haben ja schon die ersten 3 Verse gehört. Also Lukas 2, ab Vers 4 bis 14. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, auf in das jüdische Land zur Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Geschlecht, aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich mit Maria, seiner anverlobten Frau, die schwanger war, in die Steuerliste eintragen zu lassen. Und als sie da waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn es gab keinen freien Platz für sie im Wohnzimmer bzw. im Gästezimmer. Und auf demselben Landgut waren Hirten, die draußen auf freiem Feld waren und des Nachts ihre Herde hüteten. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, sie, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, nämlich, dass euch heute der Heiland, der Retter geboren ist, welcher ist Christus, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und das wird euch als Zeichen dienen, ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen vorfinden. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge des himmlischen Heeres, wobei die Engel, Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit in den Höhen Gott und auf Erden Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens. Noch ein kurzer Hinweis, mein schriftlicher Text ist ziemlich lang ausgefallen, also etwas lang, sagen wir mal so. Ich werde das versuchen, etwas kompakter zu machen. Heute Morgen zu kompakt wäre auch nicht gut, aber ich empfehle einfach, dass man es in Ruhe dann noch nachliest. Man wird den Text dann auch auf der Homepage unserer Gemeinde in schriftlicher Form finden. Das Thema heute: Freude, Herrlichkeit, Friede, die Botschaft der Engel an die Hirten von Bethlehem und an uns. Auch wenn nur indirekt an uns, so gilt die Botschaft doch uns und dem Ganzen, der ganzen Menschheit. Dazu folgende Gliederung: Erstens, die Engel verkündigen die Freude der Geburt Jesu. Zweitens, Engel verkündigen Gottes Herrlichkeit. Und drittens, Engel verkündigen Frieden. Kurz zum Zusammenhang: Josef und Maria sind also aufgefordert, gezwungen von Nazareth über 100 Kilometer auf sich zu nehmen, nach Bethlehem zu reisen, um sich dort in die Steuerliste der Römer, also quasi der Feinde der besatzten Nation, einzutragen. Maria musste mitgehen, auch als Hochschwangere. Warum? Auch sie hat sich in die Steuerliste eintragen müssen, so lesen wir es. Zumindest, dass sie es gemacht hat. Warum? Das heißt, dass Maria in Bethlehem auch im Landbesitz war. Das heißt auch, dass sie offenbar keinen Vater mehr hatte und keine Brüder. Und so hat sie das Land geerbt. Ob Josef auch Land hatte, ist nicht klar. Er durfte die Frau begleiten als ihr Vormund, das war erlaubt. Eine Frau brauchte aber einen Vormund. Sie durfte also sich nicht allein eintragen lassen, sondern sie brauchte einen männlichen Begleiter, und das war in diesem Fall eben Josef. Und sie kommen nach Bethlehem, und das heißt wörtlich, also nach meiner Übersetzung, und die hat eine Begründung, die ich hier nicht weiter ausführen kann, im Wohnzimmer gab es keinen Platz mehr. Es war das größte Zimmer eines Hauses, das schönste Zimmer, das dann auch den Gästen zur Verfügung stand. Und dort gab es offenbar schon genug Gäste, und im hinteren Raum, da gab es dann jeweils noch im Felsen so eine Grotte, also nicht einen Stall, sondern eine Grotte. Und dort, wo im Winter die Tiere waren, die waren ja jetzt aber auf dem Feld. Das heißt, es war eben nicht kalter Winter. Dort war eine Krippe, und dort durften sie Jesus hineinlegen. Und das hatte natürlich den Vorteil, dass Maria Ruhe hatte und Josef, dass sie Ruhe hatten für die Geburt. War also am Schluss eigentlich kein Nachteil für sie, sondern ein Vorteil. Und dann heißt es, auf demselben Landgut, hörte also offenbar dazu, da waren die Hirten, und die hüteten des Nachts ihre Herden. Das geschah ab etwa Mitte März bis Ende Oktober. Ich gehe davon aus, dass Jesus wahrscheinlich in der zweiten Märzhälfte geboren ist, und das passt gut. Das heißt, sie waren ziemlich neu dort und haben die Herden gehütet. Und dann kommen diese Engel und bringen ihnen die Botschaft des Friedens. Nun leben wir 2000 Jahre später und fragen uns, was ist geworden aus diesem Frieden? Ist das nur eine schöne Weihnachtsgeschichte, um immer wieder sie so lieblich und nett und friedlich zu singen? Ach, wäre doch der Friede Wirklichkeit auf Erden, oder ist er Wirklichkeit? Das ist die Frage heute, mit der wir uns beschäftigen wollen. Die Engel verkündigen die Freude der Geburt des Retters. Lukas 2, Vers 8 lesen wir: auf demselben Landgut, so etwa wörtlich übersetzt, dort waren die Hirten draußen auf freiem Feld und sie hüteten die Herde. Ja, es wird in diesem Zusammenhang immer wieder betont, dass die Hirten zu den Verachteten gehörten, damals in der damaligen Gesellschaft, und dass die Engel ihnen deswegen erschienen seien, also als den Verachteten. Das hat schon eine gewisse Wahrheit. Die Hirten wurden oft als unehrlich betrachtet und sind sicher auch manchmal unehrlich damit umgegangen. Und deswegen waren sie nicht nur beliebt. Das ist schon richtig. Aber man muss einfach aufpassen, dass man aus der biblischen Botschaft nicht eine befreiungstheologische Botschaft macht, nur für die Geringen und Verachteten. Die sind nicht automatisch selig. Es kann schon sein, dass es auch irgendwo damit zusammenhängt. Ich denke hier aber besonders an Verheißungen aus Jesaja. Und wir kommen noch zurück auf andere Verheißungen in dem Kontext aus Jesaja. Dort in Kapitel 56, dort geht es auch um den Namen Yad Vashem, der bekannt ist. Das heißt eigentlich Yad Vashem, Hand und Name, hier im Sinn von Gedenkstätte und Name. Und dort ist von den Verstoßenen die Rede. Und es heißt dann, ihr Opfer wird Gott zum Wohlgefallen werden. Und hier ist ja das Wohlgefallen wird nachher angesprochen. Also dort kann man schon einen Zusammenhang sehen. Die Verstoßenen, deren Opfer wird dann in der messianischen Zeit Gott zum Wohlgefallen werden. Ihnen gilt diese frohe Botschaft. Und noch etwas spielt hier meines Erachtens eine Rolle. Und zwar ist ganz interessant, wenn wir die Mishna lesen, das ist die jüdische Überlieferung, aufgeschrieben im 2. Jahrhundert nach Christus, und dort heißt im Traktat Shekalim, das heißt Stempelsteuer, in Kapitel 7 heißt Vers 4, dass die Schafe, das Kleintier, also die Tiere, die von Jerusalem an bis Migdal Eder gezüchtet wurden, dass die für den Opferdienst bestimmt waren. Und 30 Tage vor Ostern waren die besten, die geeigneten Schafe für das Passahlamm bestimmt, so Rabbi Yehuda. Und das war genau diese Zeit. Also die Hirten dort waren sehr wahrscheinlich, wenn Jesus in der zweiten Märzhälfte geboren ist, wie ich es stark vermute, dann war das genau diese Zeit. 30 Tage vor Passa. Und da waren die besten, die geeigneten Schafe für das Passafest. Die wurden 30 Tage vorher schon ausgewählt. Und Migdal Eder, wo liegt das? Migdal Eder erscheint zum ersten Mal bei Jakob, als sie unterwegs waren, nach Bethlehem Ephrata. Und das war noch eine Strecke bis Migdal Eder und bis Bethlehem. Und da starb Rahel. Und dort begrub Jakob sie. Dann zog dann weiter bis Migdal Eder. Das liegt also irgendwo bei Bethlehem. Und Migdal Eder wird noch einmal genannt in Micha 4, Vers 8. Micha 5, Vers 1 könnt ihr wahrscheinlich ziemlich alle auswendig. Du Bethlehem, Ephrata, zu klein, wiederum meine Übersetzung, zu klein, um unter den Tausendschaften von Juda zu sein. Aus dir soll mir kommen, der Herrscher ist in Israel, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Gott wird hier geboren werden. Das ist, was Jesaja dann auch gleichzeitig verkündigt. Micha und Jesaja waren Zeitgenossen um 700 vor Christus. Auch Jesaja 9 zum Beispiel. Also, Migdal Eder heißt es dort, das heißt Herdenturm. Turm der Herde. Wörtlich übersetzt. Migdal Eder heißt es in Micha 4, Vers 8, du Herdenturm, du Hügel oder du Erhöhung der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Und das ist, was die Schriftgelehrten Herodes sagen. Hey, hey, hey. Nicht hier, Jerusalem. Nein, dort daneben an. 8 Kilometer weiter. Das kleine Dorf Bethlehem. Von dort kommt die Herrschaft über Israel zurück. Die Herrschaft des Königtums, das Gott dem David verheißen hat. Nicht dem Herodes. Das war dann die Botschaft der Schriftgelehrten an Herodes, indirekt. Die trauten es sich natürlich nicht so offen zu sagen, aber sie haben die Micha-Stelle verändert. Wer es genau liest, der wird es merken. Sie haben gesagt, du bist keineswegs so klein, Bethlehem Ephrata. Bei Micha heißt es, du bist so klein, um unter den Tausendschaften zu sein. Und die Schriftgelehrten sagen, keineswegs so klein. Manche denken, Matthäus habe sich da getäuscht oder die Stelle angepasst. Aber es sind die Schriftgelehrten, die Matthäus zitiert. Also, nun ist es sehr wahrscheinlich so oder gut möglich auf jeden Fall, dass diese Hirten hier Schafe hüten, die für den Opferdienst in Jerusalem bestimmt sind oder sogar für das Passafest. Und es hier wiederum interessant, in Jesaja 60, Vers 7 heißt es, dass das Kleinvieh, das heißt für Schafherde und so weiter, steht jeweils Zorn auf Hebräisch, heißt Kleinvieh. Das Kleinvieh von Kedar wird sich vor dir sammeln, die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen, mir zum Wohlgefallen, spricht Gott, werden sie auf meinen Altar kommen, mir zum Wohlgefallen, werden sie auf meinen Altar kommen und das Opfer der Verstoßenen wird Gott zum Wohlgefallen werden. Jesaja 56. Schlussendlich ist Jesus das Opfer, das Gott wohlgefällig ist und das einzige Opfer, das Gott wohlgefällig ist. So lesen wir zum Beispiel in Hebräer 10, Abvers 7. Opfer und Gaben haben dir nicht gefallen. Darum bin ich gekommen, spricht der Messias. Darum bin ich gekommen, um deinen Willen zu tun. Und man muss hier schon wissen, das Wort Wohlgefallen heißt auf Hebräisch auch Wille. Ist das gleiche Wort, Razon. Darum bin ich gekommen, deinen Willen zu tun. Und weil Jesus konsequent gehorsam war und im Wohlgefallen Gottes gelebt hat, konnte er sein Leben, sein schuldloses Leben, am Kreuz hingeben als Gott wohlgefälliges Opfer. Und das allein ist Grundlage dafür, dass Menschen Vergebung ihrer Sünden vor Gott empfangen können. Das allein, dass Jesus sein Leben als Opfer hingegeben hat. Und dadurch bekommen wir Frieden mit Gott, werden Kinder Gottes und erleben die echte Freude. Jesus sagt in Lukas 10, Vers 20, als die Jünger Jesu begeistert zurückkommen, sagen, sogar die Dämonen waren uns untertan. Jesus sagt, freut euch nicht darüber, aber freut euch darüber, nämlich, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist echte Freude. Und das ist die Freude, die die Hirten hier verkündigen. Euch ist Christus der Herr geboren, der Retter, der Heiland. Christus der Herr, ich überspringe jetzt etwas, einiges könnt ihr nachlesen, aber dieser Ausdruck erscheint sonst nirgendwo im Neuen Testament, aber erscheint in einer Schrift, die um 60 vor Christus geschrieben ist, kurz nachdem die Römer Jerusalem und zuerst Galiläa und dann die Jerusalem erobert haben, 64, 65, 63 vor Christus. Das sind die Psalmen Salomos. Nicht Salomo hat sie geschrieben, aber sie heißen so. Kapitel 17 und 18, dort ist vom Christus Gottes die Rede. Christus, der Herr, der Sohn Davids, der kommen wird und Jerusalem von den Römern befreien wird. Das ist die Erwartung, die man zur Zeit Jesu hatte. Jesus verwirft diesen Aspekt nicht einfach, wie es manchmal dargestellt wird. Er sagt nicht, dass die irdische Herrschaft für Israel keine Rolle spielt in seinem Werk. Aber erst wenn er wiederkommt, er musste erst das Problem mit der Sünde lösen. Und das hat Jesus getan. Zuerst hat er das Problem mit der Sünde gelöst. Und wer Jesus in das Leben aufnimmt, nicht nur als kleines Kind in der Krippe, sondern als Herr, der hat echten Grund zur Freude, auch heute noch. Trotz allem, was wir erleben, was nicht so ideal ist in dieser gefallenen Welt, was uns nicht so ganz gefällt, wir haben echten Grund zur Freude. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Engel verkündigen Gottes Herrlichkeit. Wir lesen hier in Vers 13 und sofort, so die wörtliche Übersetzung, sofort war bei dem Engel die Menge des himmlischen Heeres. Mit dem Heer ist ein Kriegsheer gemeint, nichts anderes. Soldaten, himmlische Soldaten, und zwar des ganzen himmlischen Heeres. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie prächtig das gewesen sein muss. Überhaupt nicht, können wir uns das vorstellen. Und dieses himmlische Kriegsheer wird Jesus begleiten, wenn er wiederkommt. So lesen wir es unter anderem Offenbarung 19, Vers 14. Das ganze Heer des Himmels folgte ihm, als er wiederkommt und so auf einem weißen Pferd reitet. Und das letzte Gericht, oder nicht das letzte Gericht, aber das Endgericht dann über den Antichristus durchführt. Die Engel begleiten Jesus beim ersten Kommen und sie begleiten ihn bei seiner Wiederkunft. Und diese Engel verkündigen nun wörtlich Herrlichkeit. Gott in den Höhen. Herrlichkeit, Doxa, Kavod, lateinisch Gloria. In den deutschen Übersetzungen steht dann oft Ehre. Etwas schwach, finde ich. Es geht um Gottes Majestät, die jetzt sichtbar wird in der Geburt dieses Kindes, Gott als Mensch. Unglaublich. Das erinnert unter anderem an Jesaja 60, Vers 1 und 2. Jesaja 60 ist bekannt, sicher. 1 und 2, stehe auf, leuchte. Oder andere Übersetzung, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgeleuchtet. Denn siehe, Finsternis bedeckt nach wie vor die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 700 vor Christus sieht die Morgendämmerung kommen. Es ist noch dunkel. So auch am Schluss von Jesaja 8 und am Anfang von Jesaja 9. Vor der Ankündigung der Geburt des Welterlösers. Vor der Ankündigung der Geburt Gottes. Johannes, wir haben neulich die Predigt darüber gehört, über Johannes 1. Johannes sagt, Kapitel 1, Vers 14 im Evangelium, das Wort wurde Fleisch. Und dann wörtlich, und zeltete unter uns. Wie Gott einst in der Stiftshütte zeltete, als Israel unterwegs war. So ist Gott jetzt in Jesus Christus da und zeltet unter uns. Die Stiftshütte Gottes bei den Menschen, lesen wir in der Offenbarung. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit und die Herrlichkeit bringt uns Jesus Christus. Und Paulus schreibt darüber in im 2. Korinther 3, ab Vers 7. Ich habe es hier alles zitiert, aber ich fasse kurz zusammen. Er sagt, wenn schon die Herrlichkeit der ersten Offenbarung zur Zeit von Mose, diese Offenbarung, die doch schlussendlich durch die Sünde den Tod gebracht hat, weil der Mensch nicht in der Lage ist, Gottes Gebote zu erfüllen, von sich aus, wenn das schon verbunden ist mit Herrlichkeit, wie viel mehr dann die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, die das Leben bringt, das echte Leben, die Vergebung, die Reinigung der Sünden, wie viel mehr ist dann diese Offenbarung mit Herrlichkeit verbunden? Und Paulus sagt, wenn die Juden die Schriften des Mose lesen, dann haben sie eine Decke über dem Angesicht, also nicht alle, aber viele, Paulus selbst ja auch Jude gewesen, weil sie darin nicht Christus sehen. Christus ist da verkündigt worden. Und erst wenn die Decke weggenommen wird, werden sie erkennen, dass Christus da verkündigt worden ist. Paulus sagt dann, wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus und werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und 2. Korinther 4, Vers 6 nochmals, Gottes Herrlichkeit leuchtet auf in uns im Angesicht Jesu Christi. Und die Erkenntnis Gottes wird dadurch möglich, dass wir Gottes Gegenwart in Jesus Christus erkennen. Wenn wir diese Herrlichkeit durch Jesus, durch den Glauben aufgenommen haben, dann sind wir in der Lage, sie zu widerspiegeln in unserem Leben. Das heißt, wenn Menschen auf mich schauen, dann sollen sie Gott sehen. Nicht mich, sondern Gott. Sein Werk. Weil Gott ja durch mich sich verherrlichen will. Und das, was Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Weil ihr das Licht habt, das ich bin. Und darum lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen eure guten Werke sehen. Und euren Vater im Himmel verherrlichen. Israel hat Gott immer wieder verunehrt. Durch Ungehorsam. Und ich hoffe, dass wir Gott nicht verunehren durch Ungehorsam. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Engel verkündigen den Frieden. Bei den, wörtlich, den Menschen des Wohlgefallens, obwohl das des fehlt. Ich sage gleich dazu noch etwas mehr. Friede auf Erden bei den Menschen des Wohlgefallens. Auch diesen Frieden hat Jesaja verkündigt. Das Kind, das geboren werden sollte, heißt unter anderem, so in der Übersetzung, Friedefürst. Tsar Shalom heißt Oberster, Herrscher des Friedens. Und es heißt dann weiter, er wird auf dem Thron Davids sitzen und er wird das Königtum durchführen, wird König sein und er wird das Königtum Davids durch Recht und Gerechtigkeit festigen und stützen, von nun an bis in Ewigkeit. Das Nun bei Jesaja ist das heilsgeschichtliche Nun. Das heißt, wenn er beginnt, das zu verwirklichen, dann wird das geschehen bis in Ewigkeit. Dann wird der Friede nicht mehr aufhören. Und Jesus hat das mit seiner Geburt angefangen zu verwirklichen. Angefangen, noch nicht vollendet. Ja, wir lesen aber in manchen Übersetzungen hier nicht von den Menschen des Wohlgefallens, sondern bei dem Menschen ein Wohlgefallen. Und können wir sagen, gut, ist ja das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Die Engel, also es muss sagen, die alten Handschriften haben das S am Schluss, Genitiv S, und die späteren haben es weggelassen. Das heißt, aus den Menschen des Wohlgefallens ist dann bei den Menschen ein Wohlgefallen geworden, offenbar weil man den Ausdruck nicht mehr verstanden hat. Aber der Ausdruck Menschen des Wohlgefallens erscheint in einem Text aus Qumran, aus der Zeit von damals, zeigt, dass er bekannt war, und es erscheint in einem anderen Text aus Qumran der Ausdruck Söhne des Wohlgefallens. Der Ausdruck war also bekannt und damit sind Menschen gemeint, die im Wohlgefallen Gottes bzw. im Willen Gottes leben. Ich habe vorher gesagt, das Wort Razon heißt Wohlgefallen oder Wille, beides gleich. Gleiches Wort auf Hebräisch. Das sind Menschen, die im Wohlgefallen Gottes leben, in seinem Willen und an denen Gott deswegen Wohlgefallen hat. Und das in Anlehnung, also bei Lukas ganz sicher, in Anlehnung an Jesaja, an die vielen Verheißungen, besonders ab Jesaja 40 bis 66, wo das Wort Wohlgefallen wiederholt vorkommt, nicht nur für die Schafe, für die Opfer, sondern überhaupt des Menschen Gott zum Wohlgefallen werden und ihnen wird der Friede verkündigt. Aber Jesaja lesen wir auch, ach, hättest du auf meine Gebote geachtet, dann wäre dein Friede wie ein Strom. Aber kein Friede den Gottlosen. Das müssen wir auch beachten. Es ist nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir sagen könnten. Es ist ein Friede, der Jesus Christus den grausamen Kreuzestod gekostet hat. Und der Menschen gilt, die durch Jesus Frieden mit Gott haben. Bei den Menschen des Wohlgefallens. Es ist natürlich schön, wenn dieser Friede gilt schlussendlich in allen Menschen, aber sie sind aufgerufen, ihn anzunehmen. Und wenn wir diesen Frieden haben, im Herzen haben, und da muss man betonen, dass das griechische Konzept für Friede nicht einfach wie bei den Griechen ein Herzensfrieden ist. Shalom ist viel mehr. Bei den Griechen war das primär ein Herzensfriede, Eirene, eigentlich das Versprochene, das Gesagte, was man im Vertrag versprochen hat. Wenn man das hält, dann hat man Frieden. Bei den Römern war es eine Abwesenheit von Krieg, Pax Romana. Das Wort Shalom bezeichnet den ganzheitlichen Frieden, unversehrt sein, verwandt mit dem hebräischen Wort Shilem, heißt bezahlen. Also, wenn ich alles bezahlt habe, dann haben wir Frieden miteinander. Ja, habe ich euch irgendwo was nicht bezahlt, dann sag's mir, sonst haben wir keinen Frieden. Und Menschen, die diesen Frieden haben, die sind aufgerufen, Friedensstifter zu sein. Jesus sagt in den Seligpreisungen Matthäus 5, Vers 9, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und vorher sagt er, Vers 5, selig sind die Demütigen, denn sie werden das Erdreich oder das Land besitzen. Was für eine Verheißung. In Anlehnung an Psalm 37. Paulus sagt, so viel an euch liegt, Römer 12, 18, so viel an euch liegt, habt Frieden mit allen Menschen. Das heißt, wenn die Menschen nicht wollen, dann streite ich, nicht? Das wird damit nicht gesagt, aber ihr lebt in Frieden. Wenn sie den nicht annehmen wollen, dann könnt ihr nicht mehr dafür tun. Und etwas weiter schreibt Paulus in Römer 14, 17, 18, das Reich Gottes oder genauer übersetzt, die Königsherrschaft Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Natürlich müssen wir auch essen und trinken, um zu leben, aber das sind nicht zentrale Aspekte der Königsherrschaft Gottes, sondern in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Wer darin Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist Gott dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Und weiter lesen wir Kapitel 15, die ersten drei Verse. Jesus hat sich auch nicht selbst gefallen. Und darum sollen wir uns auch nicht uns selbst gefallen, sondern den anderen nicht allen gefallen wollen. Das ist nicht gemeint. Paulus sagt, wer menschengefällig ist, der kann Gott nicht wohlgefallen. Aber den Menschen dienen, das ist damit gesagt, dem Nächsten dienen. Ich habe schon gesagt, Jesus hat es dieser Friede den bitteren Kreuzestod gekostet. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 8, Vers 13, ich würde nie und nimmer Fleisch essen, wenn ich dadurch dem Glaubensbruder ein Hindernis wäre. Würde verzichten, auch wenn ich ein Anrecht habe, Fleisch zu essen. Und am Schluss von Kapitel 9 schreibt im 1. Korinther 9, 27, ich knechte meinem Leib, damit ich nicht selbst ein Hindernis bin für meinen Auftrag, den Frieden zu verkündigen. Das hat mit falscher Askese nichts zu tun. Aber das heißt, bereit sein, es sich etwas kosten zu lassen. Den Frieden sich etwas kosten zu lassen. Er ist teuer. Er ist nicht so billig zu haben. Und ich muss hier ehrlich sagen, wenn ich sehe, wie Christen aus Bequemlichkeit, betone es, keine Maske tragen. Und dadurch wenig Respekt den Mitmenschen gegenüber zeigen und sogar den Frieden in Kauf nehmen, dann habe ich persönlich sehr wenig Verständnis dafür. Und wenn das dann noch mit einer biblischen Begründung geschieht oder sogar Rechtfertigung, ist es umso tragischer. Wenn wir uns dafür einsetzen wollen, dass die Botschaft der Engel immer wieder Wirklichkeit wird, haben wir viel Möglichkeit, gerade in unseren Tagen. Wir wissen, dass andere Christen viel, viel, viel mehr leiden als wir. Und wir haben uns dann gewöhnt, alles fromm zu begründen, unsere Bequemlichkeit im Glauben. Paulus schreibt im 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Und der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Und Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Sehen wir also Frieden. Und wir haben Möglichkeiten, nicht nur unter Gläubigen, sondern auch unter Ungläubigen, wenn sie uns unfreundlich begegnen, begegnen wir ihnen doch im Frieden. Es braucht ein bisschen ein Überwinden des Egos, ist klar. Wenn mich jemand verletzt durch unfreundliche Worte und ich soll freundlich sein, braucht das eine kleine Überwindung, vielleicht manchmal auch eine etwas größere. Aber es lohnt sich. Immer wieder im Frieden begegnen, vielleicht auch mal eine gute Geste zeigen. Und wir werden irgendwann die Frucht genießen. Wir werden sehen, dass sich die Beziehung ändert. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber irgendwann. Und damit komme ich zum Schluss und ich schließe mit Römer 15, 13. Römer 15, 13, ich finde, dass dieser Vers die Botschaft der Engel sehr schön zusammenfasst. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes immer reicher an Hoffnung werdet. Was für ein Wunsch des Apostels Paulus, und das soll heute Morgen auch mein Wunsch sein für uns alle, für uns, die wir hier sind, für diejenigen, die nicht da sein können, für die Kranken, für die Leidenden, auch allen gilt diese Botschaft. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes immer reicher an Hoffnung werden. In Jesaja 34 heißt es, gefällt mir so gut, Yesh Tikva. Auf Hebräisch, es gibt Hoffnung. Auch Hesekiel 39 könnte man da nachlesen. Ihr sagt, es gibt keine Hoffnung. Gott sagt, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und die lebendige Hoffnung, von der spricht Petrus im 1. Petrus 1,3, die wir haben durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und dadurch sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, wir sind zu beneiden. Das heißt das Wort selig. Das heißt etwa, ihr seid zu beneiden. Die Leidenden, die Schwachen, die Kranken, weil sie Gott haben, nicht weil sie schwach sind, nicht weil sie krank sind, nicht das, nicht weil sie unterdrückt sind, sondern weil sie Gott haben, beziehungsweise weil wir den Messias Jesus kennen und mit ihm leben. Wir beten. Herr Jesus, was für ein Vorrecht haben wir, den Frieden zu kennen, der du bist. Und so bitte ich dich, dass dieser Friede und diese Freude uns auch immer mehr erfüllt, damit wir das Geschenk weitergeben können an Menschen, die das so nötig, so dringend nötig haben. Danke dafür. Amen.